Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zusammen zu What's up, Corporate Finance? Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. An der Finanzierungsfront ist es aktuell ja eher ruhig, aber das ist nicht immer ein gutes Zeichen. Es kann auf eine gewisse Zurückhaltung der Banken bei der Kreditvergabe hindeuten und das ist aktuell tatsächlich leider der Fall. Und zusätzlich rumort es auch noch im Hintergrund. Bestimmte Banken, die ihr Engagement in Deutschland zurückschrauben, Fusionsankündigungen oder Versuche, der Wasch der Banken in den Defense-Bereich und die unklaren Perspektiven zahlreicher Branchen, die transformationsgebeutelt sind. Was kommt da gerade auf CFOs zu? Und was sind die wichtigsten To-Dos, um Kreditkonsortien gut zu managen, neue Refinanzierungsoptionen zu öffnen und vorteilhafte Kreditverträge auszuhandeln? Diese Fragen und alles, was dazugehört, besprechen wir in dieser Ausgabe von What's up Corporate Finance. Meine Gäste sind Dennis Glatzel, Partner der Finanzierungsberatung Hertha & Co. und Bernhard Fiedler, Leiter der Banking- und Finance-Praxis der Kanzlei Norton Rose Fulbright in Deutschland. Herzlich willkommen, Dennis und Bernhard. Dennis, starten wir unsere Tour doch mal, indem wir das Umfeld vermessen. Ein paar wichtige Punkte habe ich in meiner Begrüßung schon angesprochen. Allen voran das, was sich gerade in der Bankenszene tut. Welche Entwicklung der letzten Monate bei einzelnen Banken hältst du denn als Finanzierungsberater für relevant aus Sicht der CFOs?
Hallo Michael, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Ja, also aktuell, was sehen wir im Bankenmarkt? Banken sind nach wie vor gewillt, Kredite zu vergeben. Manche Branchen profitieren sehr stark. Allerdings sehen wir auch in gewissen Branchen eine Zurückhaltung und eine zunehmende Konsolidierung im Bankenmarkt. Zwar nicht über Nacht, aber schrittweise, so wie das auch schon die letzten Jahre der Fall war.
Wir sehen auch ein bisschen Bewegung in der Bankenszene direkt. Also es gibt ein paar Banken, die hier Gas geben wollen. Es gibt auch ein paar Banken, die ihren Rückzug angekündigt haben oder ihr Exposure reduzieren, was man schon am Markt sieht. Welche sind denn die, die du im Moment eher als, sag mal, offensiv wahrnimmst und welche Banken sind eher auf dem Rückzug?
Also man muss sagen, im Landesbankensektor gab es eine Phase, wo die Landesbanken wirklich auf die Kostenbremse gedrückt haben, sich reorganisiert haben und jetzt gerade die letzten 2-3 Jahre wieder ordentlich Gas geben. Das ist sehr positiv für den Standort Deutschland. Da haben wir sowohl im Norden als auch im Süden ein paar Landesbanken, die wirklich proaktiv voranschreiten und Neugeschäft machen wollen. Allerdings haben wir insbesondere im Bereich der internationalen Großbanken eine starke Zurückhaltung. Eine HSBC beispielsweise ist ja 2014 mit Pauken und Trompeten in den deutschen Markt eingestiegen, wollte den Mittelstand erobern, signifikant Market Share gewinnen. Mittlerweile ist da Ernüchterung eingekehrt. Die Bank ist eher auf die Bremse getreten, fokussiert sich auf international starke Unternehmen, die dann aus dem HSBC-Netzwerk international bedient werden können. Also da hat der deutsche Mittelstand keine guten Karten. Und jetzt kürzlich die Santander mit einer sehr überraschenden Nachricht aus meiner Sicht. Die haben im Prinzip den Komplettrückzug aus dem deutschen Markt erklärt, auch nicht sofort, aber über eine Periode von 2 bis 3 Jahren, sodass die eben als Kreditgeber nicht mehr zur Verfügung stehen.
Anderer Player, der mir noch einfallen würde, ist die OLB, die ja jetzt von der Targo Bank übernommen werden soll, was sicherlich auch, vermute ich mal, dazu führt, dass der im Moment eher wenig Offensivgeist zu spüren ist. Stimmt das?
Aber nicht unbedingt. Also die sind schon noch aktiv und die OLB war auch eine verlässliche Bank in der Vergangenheit. Allerdings wird es schon so sein, dass, wenn zwei Banken zusammengehen, nicht mehr das gleiche Volumen an Krediten da sein wird. Also 1+1 ist da nicht 2, sondern in der Regel 1. Das heißt, sobald dieser Merger dann mal vollzogen sein wird, werden die auch gucken, wo haben wir Double Exposures und werden dementsprechend ihre Kreditportfolios wieder readjustieren.
Es ist ja die gute Nachricht, dass die drei Namen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, das sind alles relevante Banken, aber keiner gehört zu den Marktführern in Deutschland.
Richtig. Ja.
Welche Folgen hat es denn, wenn solche, sagen wir mal, Second-Tier-Banken im deutschen Mittelstand, wenn die plötzlich auf die Bremse treten oder sich zurückziehen? Spürt man das wirklich am Markt draußen und in welcher Form spürt man das am Markt?
Also da wird kein Unternehmen umkippen, weil auf einmal kein Kredit mehr vorhanden ist. Allerdings ist es schon so, wenn man jetzt über große Kreditkonsortien spricht mit 7, 8 Playern, dass dann vielleicht 1 oder 2 Ergänzungsbanken fehlen. Und das muss man frühzeitig bei Refinanzierungsüberlegungen berücksichtigen. Also insbesondere, wenn man über Aufstockungen spricht und ein Exposure beispielsweise von 500 auf 700 Millionen angehoben werden soll, dann ist es oftmals so, dass das mit den Bestandsbanken nicht machbar ist und man dann frühzeitig sich eine konstruktive und vernünftige Strategie überlegen muss, wie gehe ich an den Markt, mit welchen Banken spreche ich, gehe ich eher breit oder spreche ich selektiv neue Häuser an, und da sollte man möglichst auch frühzeitig angehen.
Ist der Pool an, ich sag mal, Ergänzungsbanken denn nach wie vor groß genug, dass ich auch ein Konsortium mit 8, 9, 10 Banken vernünftig gestalten kann, auch wenn da ein paar kleinere vielleicht rausgehen wollen?
Ja, also das ist branchenabhängig. In gewissen Bereichen würde ich sagen, ja. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben jetzt besondere Herausforderungen. Stichwort Mindestlohn, Stichwort Zölle und je höher die Unsicherheit, das ist halt Gift für eine Bankbeziehung. Das heißt, da geht es darum, frühzeitig herauszuarbeiten, welche Themen gibt es, welche Risiken gibt es, wie können wir die adressieren. Und da muss man sich dann auch frühzeitig eventuell über alternative Finanzierungsinstrumente Gedanken machen. Rein auf eine Bankenstrategie setzen kann gefährlich sein, wenn es der falsche Zeitpunkt ist, der falsche Sektor. Und da kann man dann durchaus oder sollte man durchaus frühzeitig überlegen, was gibt es denn noch für Alternativen? Stichwort Factoring, Sale and Leaseback, vielleicht auch ein Schuldschein, wenn es ein Unternehmen guter Bonität ist.
Der riesengroße weiße Elefant im Raum ist ja die mögliche Fusion zwischen UniCredit bzw. der HVB und der Commerzbank. Was da in den Kulissen passiert, können wir alle hier kaum einschätzen. Aktuell erscheint ein Deal eher unwahrscheinlich. Er ist aber nicht abgesagt. Von daher mal meine Frage an euch beide. Was glaubt ihr denn, wenn es wirklich zu einer Fusion der beiden doch noch kommen sollte? Wie stark würde das den deutschen Kreditmarkt erschüttern?
Also aus meiner Sicht wäre das schon eine erhebliche Erschütterung. UniCredit und Commerzbank sind im mittleren und gehobenen Mittelstand in der Regel die größten Länder. Es gibt auch sehr viele Unternehmen, die auf beide Banken setzen. Eine Deutsche Bank ist zwar auch noch ein starker Player, aber die Deutsche Bank hat schon immer den Fokus eher auf sehr große Unternehmen, Eventgeschäft gelegt und ist kein klassisches Lendinghaus. Das heißt, wenn die beiden tatsächlich zusammengehen würden, dann wäre das perspektivisch für einen sehr großen Teil der deutschen Unternehmen Thema, was adressiert werden muss. Aber du hast es gesagt, es sieht ja aktuell eher unwahrscheinlich aus.
Wie siehst du das, Bernhard? Ähnlich wie Dennis, was die Relevanz von UniCredit und Commerzbank angeht, wenn es wirklich zum Merger käme, dass sich da Disruption zeigen würde?
Michael, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Absolut, das sehe ich genauso. Das sind zwei der absoluten Dickschiffe im deutschen Markt. Wenn da eine Konsolidierung stattfinden würde, hätte das sicherlich einen ganz erheblichen Impact auf die deutsche Unternehmensfinanzierungskultur. Und da aus Sicht der Treasurer und der CFOs kann ich mir kaum vorstellen, dass das besonders wünschenswert ist.
Ich glaube, du wärst ein sehr gefragter Mann und dein Team, wenn es passieren würde. Dennis hat vorhin was Schönes gesagt, 1+1 ist meistens dann auch 1, wenn solche Banken zusammengehen, Kreditkonsortien. Klar, diese beiden hätten zusammen in vielen Kreditkonsortien dort dieses Overexposure, das sie natürlich versuchen würden abzubauen, wie wir es damals auch gesehen haben bei Commerzbank und Dresdner. Auch die Machtverhältnisse würden sich verändern. Plötzlich steht ein CFO einem sehr, sehr übermächtigen Kreditgeber gegenüber. Was für Herausforderungen würden sich denn für CFOs stellen, wenn das passieren würde? Man kann ja eigentlich auch sagen, pack da so ein Zervander, aber so funktioniert es in der Praxis nicht, oder?
Ja, das ist vom Prinzip her schon so. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Bankenregulatorik, die da steht. Ja, so. Und was natürlich bei so einer Kombination dann ansteht, sind die großen Millionenkreditrisiken, die zu beachten sind. Ja, Eigenkapitalentlastung ist bei beiden Häusern im Zweifelsfall ein Thema. Und das schlägt dann natürlich dann auch irgendwann durch auf die unterliegenden Kreditverhältnisse. Soll heißen, so wie du es gesagt hast, ja. In dem Fall ist es dann doch 1+1=2. Ja, die Commitments verdoppeln sich dann sozusagen auf das kombinierte Haus. Und das ist natürlich, was womit man umgehen muss. Ja. So, und dann stellen sich die Fragen, was mache ich eigentlich dann? Kann ich rausübertragen, wenn ich jetzt auf der Bankenseite beraten würde, kann ich rausübertragen? Kann ich nicht rausübertragen? Und da kommt es dann natürlich auch wieder extrem stark drauf an, wie habe ich die Vertragswerke vorher gebastelt. Ja. Umgedreht, wenn ich auf CFO-Sicht drauf schauen würde, ich habe ja ein Interesse an einem bestehenden starken Konsortium, das sind meine Vertragspartner. Also habe ich andersrum wenig Interesse daran, dass eine meiner Bestandsbanken an Unbekannte rausindiziert.
Wie wird sowas in der Regel angekündigt, wenn jetzt Banken ihr Exposure reduzieren wollen, sich im Konsortium nicht mehr wohlfühlen, tendenziell raus wollen? Hat man Langvorlauf? Wird das sehr professionell gemacht oder kommt da doch öfter die Shock-and-Awe-Taktik ins Spiel?
Ich glaube, also lang ankündigen ist so ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, Regulatorik ist Regulatorik, die dann greift an der Stelle. Ehrliche Antwort, so wahnsinnig viel Erfahrungswerte aus Bankenmerger gibt es an der Stelle gar nicht, weil wir schlicht nicht so viele hatten. Ja, also Gruber Dresdner Bank, hast du gesagt, das ist wie viele Jahre her, Dennis?
2007, 2008, ja.
Ja, das ist eine Weile, ja. Also natürlich sehen wir so ein bisschen was, aber auf der, also in der Größenordnung, ja, wüsste ich jetzt ehrlicherweise die letzten 15 Jahre nichts gesehen, ja.
Nee, das ist richtig, aber am Ende des Tages, man hat ja andere Situationen, wo Banken auch raus wollen. Und was ich wahrnehme, ist, dass Banken oftmals sagen, der Deal ist nicht profitabel. Also Banken werden auch heutzutage immer effizienter und besser gesteuert. Dieses Thema Kredit als Standalone-Produkt muss auch profitabel sein. Das gab es vor 10, 15 Jahren nicht in der Ausprägung. Mittlerweile sehen Banken zwar immer noch Kredit als Einstiegsprodukt und wollen ein Zusatzgeschäft machen, aber wenn sich dieses Zusatzgeschäft nicht realisiert, dann kann es auch durchaus sein, dass nach 2, 3 Jahren die Bank gegenüber dem Unternehmen oder dem CFO kommuniziert, sorry, wir hatten uns anders aufgestellt damals, wir haben uns mehr versprochen, das materialisiert sich nicht. Wenn jetzt nichts kommt, dann müssen wir mal drüber sprechen, wie wir unser Exposure auch runterfahren können. Also gute Banken machen das so, aber klar, es gibt auch immer die Situation, wo eine Bank sagt, strategisch, das ist jetzt hier im Headquarter entschieden worden, wir können nichts machen, sorry, wir müssen raus. Und das kann oftmals dann auch zutage treten, wenn gerade eine Entscheidung oder eine Erhöhung oder ein Waiver ansteht, was dann sehr, sehr unschön ist für das Unternehmen.
Ich meine, aus CFO-Sicht bedeutet das ja de facto, in dem Moment, wo ich die Information von so einem potenziellen Zusammenschluss kriege, muss ich mir mein Bestandskonsortium anschauen. Und wenn ich halt über eine Neufinanzierung drüber nachdenke, muss ich natürlich drüber nachdenken, wie baue ich mir mein zukünftiges Konsortium.
Wenn ich euch richtig verstehe, dann gibt es jetzt keinen klassischen juristischen Hebel, der in den Verträgen verankert ist, dass eine Bank zum Beispiel eine Option hat, ein Overexposure zu reduzieren oder gewisse Exit-Optionen hat. Aber sie kann ungemütlich werden bei den nächsten anstehenden Entscheidungen. Das ist der Weg, in der solche Sachen in der Regel dann kompliziert
werden. Da gilt die klassische Juristenantwort. Es kommt drauf an, was die Vertragsdoku sagt. Aber also wenn wir jetzt auf die absoluten Standards drauf schauen, dann wäre das so.
Über die Vertragsdetails sprechen wir gleich nochmal, auch mit der Frage, wie kann man den Vertrag optimal gestalten als CFO gerade, damit man da möglichst die Zügel in der Hand hält. Ich möchte aber vorher noch ein anderes Thema ansprechen, was auch in diese Richtung spielt, dass das Kreditkonsortium vielleicht erschüttern könnte. Der Trend zu Defense. Banken haben das ewig nicht angefasst. Jetzt sehen wir einen Rush der Banken in die Finanzierung von Defense-Unternehmen. Teilweise hat man sogar den Eindruck, die sind richtig gierig nach Geschäft in diesem Sektor. Ist ja auch nachvollziehbar. Das ist eine Industrie, der auf Jahre hinaus ein Auftrags- und Ertragsboom ins Haus steht, der, glaube ich, überhaupt nicht in Frage zu stellen ist. Aus Finanzierersicht der Place to be. Jetzt frage ich euch, speziell Dennis, glaubst du, dass das Kapital, das die Banken jetzt in Defense umleiten, in anderen Industriebereichen fehlen wird, beziehungsweise dort abgezogen werden wird?
Nicht wirklich. Also zum einen, wie groß ist der Defense-Bereich im Vergleich zu allen anderen Bereichen, die es in Deutschland gibt? Klar hat der Bereich an Bedeutung gewonnen, aber auch die Anzahl der Unternehmen, die jetzt beispielsweise in Deutschland ansässig sind, ist, glaube ich, überschaubar. Zum anderen sind die Banken alle gut kapitalisiert und profitables Geschäft ist für alle Banken darstellbar. Wir haben keine Kreditklemme. Die Banken reduzieren RWAs primär vor dem Hintergrund, dass die Profitabilität gesteigert werden soll und der Return on Equity steigen soll, aber nicht, weil keine Kapazität da ist.
Vielleicht kann ich da gerade noch reinspringen. Wir nehmen da verschiedene Sachen wahr. Also zum einen vielleicht als Einladung, ich glaube tatsächlich, so ganz tot war das nie gewesen. Also es gab immer Häuser, die Defense gemacht haben, aber es ist schon richtig, beim Großteil der Häuser war das unter Reputational Risk-Gesichtspunkten schlicht kein Thema gewesen. Das shiftet jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen. Ich bin da voll beim Dennis, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass die Mittel, die in Defense gehen, eigentlich aus anderen Banktöpfen kommen. Das sind zum einen relativ starke Export-Finance-Themen, die da mit reinspielen. Und dann, ich sag mal, bei dem, was klassisch auf der Corporate-Loan-Seite läuft, würde ich das auch so sehen, da so groß ist der Sektor schlicht nicht, dass es dann einen signifikanten Impact haben wird.
Jetzt gibt es ja auch Disruptionen aus anderen Ecken. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, Zölle, Mindestlohn. Auf der anderen Seite scheint die Konjunktur gerade zu drehen nach oben. Eine Erholung bahnt sich zumindest an, was vielleicht auch ein positiver Rückenwind sein kann, aber natürlich auch wieder Investitionsbedürfnisse erzeugt. Wie lange dauern denn im Moment Kreditprozesse oder Konsortialbildungsprozesse im Vergleich zur Historie? Ist im Moment ein bisschen einfacher geworden durch den Turnaround in der Wirtschaft oder wegen der vielen Unsicherheiten, die jetzt auch aus Amerika kommen, noch schwieriger als sonst?
Sagen wir mal so, wenn man es nicht richtig macht, kann ein Prozess sich sehr, sehr lange hinziehen. Es gibt einfach mehr Themen als in der Vergangenheit. Und ich glaube, der Clou ist, diese Themen vernünftig aufzubereiten, bevor man die Banken anspricht. Wenn ich rausgehe heute an die Banken, mich nicht vorbereitet habe und dann einiges an Fragen bekomme, welche Auswirkungen haben die Zölle, wenn X eintritt auf den Businessplan, was passiert mit dem Businessplan, wenn der Mindestlohn auf 15,70 steigt, dann ist das einfach ein Faktor, der ein Unternehmen 3, 4 Wochen zurückwerfen kann, einfach weil diese Unterlagen aufbereitet werden müssen. wenn man solche Themen frühzeitig antizipiert, den Banken schon ordentlich Entscheidungsmaterial mit an die Hand gibt und dann nur noch die Feinheiten nachjustiert, dann kann man den Prozess nach wie vor sehr schnell und effizient umsetzen.
Mitgenommen, Vorbereitung oder Modellieren von Extremszenarien oder Adversszenarien. Was würdest du noch sagen, was im Moment sehr wichtig ist, wenn CFO und Finanzierungsprozess geht auf der Vorbereitungsseite?
Ja, also Banken sind ja nicht risikoavers. In gewissem Maßen schon, aber Banken werden ja dafür bezahlt, dass sie auch Risiken nehmen, bepreisen und dann Kredite geben. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, diese Risiken vernünftig herauszuarbeiten und den Banken das Gefühl zu vermitteln, dass das Unternehmen die Risiken kennt, die das Geschäft betreffen, und diese Risiken vernünftig adressiert. Und das heißt, das ist das ein wesentlicher Kern der Debt Story aktuell. Thema, was auch sonst immer wieder wichtig ist, sobald man mit Banken spricht, ändert sich die Perspektive. CFOs sind es ja gewöhnt, mit dem Management, mit den Shareholdern sehr stark auf die Equity-Seite zu gucken. Das heißt, was ist das Upside? Was kann ich erreichen, wenn ich die Investition tätige? Und Banken gucken eben auf das Downside. Das heißt, das Upside ist auch wichtig, aber nur im gewissen Maß. Wenn sich etwas rechnet und die Bank weiß, ich kriege meinen Kredit zurück, das Risiko kann ich eingehen, dann bekommt man den Kredit. Und da brauche ich nicht noch 10% mehr Topline zeigen. Und das muss man frühzeitig in der Debt Story adressieren, Risiken beleuchten, erklären, vermitteln, dass alles unter Kontrolle ist, vernünftig gemanagt ist und erklären, warum ein Projekt sinnhaft ist. Und dann hat man auch gute Karten, dass man da zum Erfolg kommt.
In welcher Granularität müssen denn diese Zahlen, diese Forecasts, diese Models vorliegen, wenn ich in Bankengespräche gehe? Sprechen wir hier über richtig intensive Models, die wochenlang von der Big Four vorbereitet sind? Oder geht es da doch eher um ein bisschen Excel und ein bisschen Bauchgefühl vom CFO und Sounding vom Markt?
Mit ein bisschen Excel und Bauchgefühl kommt man weit, aber auch nicht weit genug. In der Regel reicht es für ein Termsheet, aber wenn dann die Fragen kommen und die Banken ins Kreditkomitee gehen, dann machen die ihre Hausaufgaben richtig und dann kommen die Rückfragen. Und wenn man dann kein integriertes Modell hat, kommt man ins Schwimmen und der Prozess verzögert sich und die ganze Story kommt ins Wanken. Also wir empfehlen immer, ein richtiges Modell aufzusetzen, machen das mit dem Kunden. Da braucht man keine Due Diligence drauf, da muss auch keine Big Four eingeschaltet werden. Aber das sollte man schon mit dem Unternehmen von vorne bis hinten einmal durchexerzieren und dann auch die entsprechenden Fragen antizipieren, die dann kommen und auch im Modell schon berücksichtigen.
Ihr Finanzierungsberater spielt ja immer so ein bisschen die Rolle des Advocatus Diaboli. Das heißt, ihr simuliert wahrscheinlich die schlimmste Bank, die man sich vorstellen kann, wenn ihr mit dem CFO zusammen so einen Prozess vorbereitet. Wie anstrengend ist denn die Zusammenarbeit mit euch für CFOs?
Anstrengend genug. Also wenn es nicht anstrengend wäre, dann würden wir was falsch machen. Das ist schon richtig. Aber die Unternehmen empfinden das in der Regel als, und die CFOs empfinden das in der Regel auch als sehr produktive Sparring. Und klar, man muss teilweise vorher eine extra Meile gehen und man sieht nicht sofort den Erfolg, aber hinten raus kriegen wir oft das Feedback, dass sich das ausgezahlt hat.
Sprechen wir mal über die Taktik. Es gibt ja verschiedene Vorgehensweisen, wie man so ein Konsortium aufbaut bzw. Market Sounding betreibt. Bist du eher ein Anhänger derjenigen, die sagen, erstmal möglichst breit in den Markt reinfunken und möglichst viel Interesse generieren, oder erstmal einen harten Kern, interessierter Kern, Underwriter an Bord holen und danach den breiten Prozess starten?
Fallabhängig. Also ein Unternehmen kennt ja seine Banken und wir legen auch sehr viel Wert auf Relationship. Unternehmen tun das auch und das sollte man auch so machen. Das heißt, es spricht nichts dagegen, mit ein paar Kernbanken Vorhaben auch schon mal zu sounden und zu gucken, ob das funktioniert. Allerdings muss man dann auch irgendwann die Entscheidung treffen, gehe ich jetzt mit meinen Kernbanken primär oder gehe ich eher breiter an den Markt? Ein, zwei neue Banken anzusprechen schadet nie, schon allein um den Wettbewerb im Konsortium hochzuhalten und auch die Hausbanken dazu zu bewegen, kompetitiv zu sein. Es ist aber auch nicht richtig, 15 Banken aufzuscheuchen und dann am Ende zu sagen, sorry, wir brauchen nur 6, danke für die Arbeit, aber ihr seid raus. Also das macht man einmal als Unternehmen und beim nächsten Mal ist die Bank dann nicht gewillt, Arbeit reinzustecken. Und da muss man auch sehr sensibel vorgehen. Das ist auch für uns als Debt Advisor übrigens wichtig, weil wir die Banken als Stakeholder regelmäßig sehen auf Prozessen und denen natürlich auch verlässlich und transparent vermitteln, was ist realistisch. Wenn ihr jetzt für 50 Millionen ins Committee geht, dann kriegt ihr auch 40 oder 45 Millionen Zuteilung, dann machen die das auch, gehen dann vielleicht auch nach London in eine höhere Stufe. Aber es bringt nichts, jemandem zu sagen, hier, geh mal ganz nach oben bis an Vorstand und dann am Ende hat er 15 Millionen Zuteilung. Das macht man einmal und dann ist das Vertrauen zerstört.
Würdest du Kunden im Moment empfehlen, die alternative Private Debt ernsthaft in Erwägung zu ziehen? Es gibt ja jetzt doch einige Fonds, die gerade wieder Geld eingesammelt haben, zum Beispiel Elf Capital, auf Corporate-Finanzierung spezialisiert, die total heiß darauf sind, Corporate-Finanzierung zu machen. Mein Gefühl ist aber, dass man jetzt im Markt nicht die große Private Debt Welle auf der Corporate-Seite sieht. Sind die ein gutes Asset im Moment, eine gute Wildcard im Prozess?
Also Private Debt kann grundsätzlich sehr sinnvoll sein in Sondersituationen. Man muss aber immer in Betracht ziehen, dass Private Debt, auch wenn sie stark im Corporate-Bereich wollen, dass die immer noch deutlich teurer sind als Banken. Und eine Bankenfinanzierung ist eigentlich immer erste Wahl. Da sprechen wir über Margenniveaus 1,5 bis 3, vielleicht 3,5%, je nach Leverage-Level. Private Debt kann eigentlich nach wie vor nicht unter 5% agieren. Das heißt, wenn man Private Debt hinzuzieht, muss man sich dessen frühzeitig bewusst sein. Und wo sehen wir Private Debt häufig? Das sind Holdco-Finanzierungen, Sonderfinanzierungen, wo wir dann teilweise auch Double-Digit-Returns darstellen können mit Private Debt. Aber insbesondere, wenn man jetzt Peak-Instrumente hat, dann muss ein Unternehmen natürlich auch in 2 Jahren, spätestens nach 3 Jahren in der Lage sein, das wieder zu refinanzieren. Also das geht nur, wenn man durch eine Talsohle geht und dann schnell wieder wächst oder stark delevert, weil ansonsten frisst sich das Peak ins Equity und das kann unangenehm werden.
Jetzt sind wir in der nächsten Stufe des Prozesses bei dir, Bernhard. Dein Job ist es ja, für deine Klienten den optimalen Kreditvertrag herauszuholen. Gehen wir mal auf die CFO-Seite. Ihr arbeitet ja sowohl für die Banken als auch für die CFOs. Wir schauen uns mal die CFO-Seite an. Wie arbeitet denn ein guter CFO, der vielleicht von Dennis schon einen guten Kreis hat, sich zusammenstellen lassen an potenziellen Finanzierungspartnern? Wie arbeitet ein guter CFO auf dieses Papier hin, diesen Kreditvertrag, vom Termsheet bis zur Dokumentation? Was sind da so die wichtigsten Schritte, dass wirklich ein gutes Ergebnis rauskommt?
Also für uns ist tatsächlich so, wir kommen in der Regel erst mit dem Termsheet in so eine Transaktion mit rein. So, vorneweg ist es tatsächlich so, da sind schon mal ganz viele Informationen von rechts nach links ausgetauscht worden. Gute Vorbereitung in so einem Prozess ist, glaube ich, ein Must. Alleine auch, weil es Vertrauen schafft. Ja. Und wenn ein Prozess gut vorbereitet ist, dann laufen auch die Dokumentationsprozesse entsprechend etwas geschmeidiger, weil da gibt es halt auch weniger Überraschungen dabei. So, für uns geht's los mit dem Termsheet. Und beim Termsheet stellt sich zum Anfang erstmal die Frage, was mache ich denn eigentlich für ein Termsheet? Mein kurzes Termsheet, rein Commercials, mein Longform-Termsheet, wo ich schon die kompletten Terms dann mit drinne habe, die dann nur noch in der eigentlichen Doku dann ausgegossen werden müssen. Das ist erstmal so eine Grundsatzfrage und da kommt es dann tatsächlich auch wieder drauf an, in was für einem Stadium bin ich eigentlich in der Finanzierung. Wenn ich ein Debütant bin, der das erste Mal macht, bin ich, glaube ich, sehr gut dran beraten, als CFO ein Longform-Termsheet zu machen. Schlicht vor dem Hintergrund ist es einfach eine Vielzahl an Regelungsbereichen, die da relevant werden in der Vertragsdokumentation und die Diskussion, die ich zum Anfang führe, die brauche ich zum Schluss in der eigentlichen Dokumentationsphase dann nicht mehr führen. Ja. Wenn ich also ein vernünftiges Longform-Termsheet ausgehandelt habe, ist zum Schluss der eigentliche Dokumentationsprozess, auch der Dokumentationsprozess mit den beteiligten Banken, viel entspannterer, als wenn ich zum Anfang ein Shortform-Termsheet ausgemacht habe, wo im Wesentlichen drin steht die Kredithöhe und die Marge und der Verwendungszweck und dann im Rahmen der Ausverhandlung der Dokumentation feststelle, dass man vielleicht doch bei individuellen Terms, die dann aber fürs Unternehmen durchaus relevant sind, Stichwort Baskets und so weiter, ja, dass man da meilenweit auseinanderlegt. Ja. Und da ist meines Erachtens tatsächlich der viel sinnvoller Weg, das möglichst zum Anfang mit einzutüten. Was anderes ist es, wenn ich in der Bestandsfinanzierung drin bin, wenn ich einfach nur alle 3-4 Jahre quasi den neuen Kreditvertrag oben drauf hänge, der aber im Wesentlichen gleich bleibt. Da reicht natürlich im Zweifelsfall ein kommerzielles Termsheet aus, weil da sind es dann halt auch im Wesentlichen die kommerziellen Terms, die sich ändern. Ja. Da mag die Höhe mal angepasst werden, da mag die Marge mal angepasst werden. Es gibt auch immer wieder Basket-Anpassungen, aber das sind dann Sachen, da sind es dann halt nur einzelne Punkte und das geht dann auch viel schneller.
Du hast gerade was gesagt, da wollte ich schon reingrätschen, habe dich aber noch ausreden lassen, habe ich zusammengerissen. Dass es ja nicht nur über die Headline-Figures ankommt, die vielleicht im Termsheet festgelegt werden, sondern hinten raus noch ein paar Aspekte verhandelt werden, die durchaus entscheidend sein können in the long run. Was sind denn auf deine Erfahrung heraus die Vertragsinhalte, die wirklich darüber entscheiden, wie die Company langfristig mit der Finanzierung klarkommt? Was sind die Punkte, die vielleicht 2-3 Jahre später darüber entscheiden, ob es in eine gute oder eine schlechte Richtung geht mit der Company?
Also ich glaube, die Vertragsdokumentation entscheidet nicht darüber, in welche Richtung es mit der Company geht, sondern es ist eher andersrum. Die Frage ist, je nachdem, in welche Richtung es mit der Company geht, wie viel Flexibilität habe ich eigentlich unter der Vertragsdokumentation? Da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, entsprechende Freiräume zu schaffen. Ja. Das eine ist die Frage, was mache ich mit alternativen Finanzierungsmitteln? Ich glaube, wir haben es ganz zum Anfang schon gesagt, hier fehlen die Stichworte Factoring und Leasing. Wie gehe ich mit denen um? Kann ich die mit einbinden? Ja? Was ist mit den Sonderthemen, die damit zusammenhängen? Ja? Was weiß ich zum Beispiel, ein Factoring kommt in der Regel auch immer mit einer minimalen Besicherung mit, ja, weil schlicht eine Sicherheit über über das Factoring-Konto gewährt wird. Ja. Das sind so Details, die sind wichtig, dass man die mit drin hat. Ja. Covenant-Levels sind natürlich ein Riesenthema, ist ein kommerzielles Thema zum Schluss, aber dann natürlich auch die Frage, wie sind sie gesetzt und wie kann ich dann reagieren im Zweifelsfall. Ja. Persönlich, auch aus den Restrukturierungsfällen in den letzten Jahren, habe ich relativ stark den Eindruck, dass man die großen Leitplanken setzen muss. Ja. Also wenn man sich im Detail verliert, ich sage dann immer auf der Bankenseite, was uns umbringt, sind nicht die 10 Einzelfälle, die wir geregelt haben, sondern der 11., an den wir nicht gedacht haben. Ja. Da hilft es halt deutlich stärker, wenn man die großen Leitplanken im Blick hat.
Wobei das Thema Covenants aus meiner Sicht schon sehr entscheidend ist und da sollte man schon großen Fokus drauf haben. Klar ist es so, dass ein Unternehmen, was vielleicht wirtschaftlich nicht so gut dasteht, dass die Banken da eher ein enges Korsett fordern. Allerdings kann es auch dazu führen, wenn man eben dieses enge Korsett ein bisschen lockerer schnürt, dass das Unternehmen halt den Fokus auf die operativen Themen hat und nicht monatelang über ein Covenant-Reset mit den Banken verhandeln muss. Und das kann oftmals dazu führen, dass ein Unternehmen eben einen Turnaround schafft und dann auch aufatmen kann. Das Thema schneller vom Tisch ist, als wenn man Banken hat, die schwierig sind und sich querstellen.
Das ist natürlich eine ganz paradoxe Situation, die du da ansprichst. Nämlich in dem Moment, wo es dann quasi in die Wälder reingeht, bindet es natürlich unheimliche Kapazitäten auf Unternehmenssicht. Ich kenne die Argumentation und so gesehen ganz gut aus beiden Seiten. Wenn ich auf der Bankenseite bin und der Kundenanwalt sagt, ich brauche hier mehr Flexibilität, rümpfe ich immer so ein bisschen die Nase umgedreht, kann ich das auch ganz gut verstehen, wenn ich dann auf der anderen Seite bin und man die Sorgen und die Pläne vom Unternehmen hört, warum oder woher dieser Wunsch nach der Flexibilität dann kommt. Ja. Dann ist es halt in der Tat so, besser habe ich dann aus Unternehmenssicht die entsprechenden Freiräume, anstatt dass ich mich dann halt mit Formalprozessen rumschlagen muss, die einfach Kapazitäten binden.
An sich würde ich jetzt, naiv wie ich bin, auch unterstellen, dass Banken ja auch ein gewisses Interesse haben, das Korsett nicht zu eng zu schnüren, weil die brauchen ja auch eine gute Unternehmensentwicklung und ein Unternehmen, das agil reagieren kann, um ihr eigenes Exposure abzusichern. Wie reagieren die, wenn jetzt zum Beispiel ein CFO, vertreten von seinem Anwalt, in einer relativ breiten Wunschliste kommt, was Flexibilität angeht? Sind die da grundsätzlich offen dafür? Ich kann mir schon vorstellen, dass man da das eine oder andere ohne Brechstange durchbekommen kann.
Also es gibt immer die Themen, die sind wirklich wichtig für das Unternehmen und die kann man vernünftig argumentieren. Und das ist in der Regel auch was die Banken dann verstehen und auch mitgehen. Es gibt aber oftmals auch Situationen, da kommt das Unternehmen mit einer Wunschliste oder teilweise auch die Rechtsberater, nicht unbedingt Bernhard, aber das erlebt man auch oftmals, dass die Anwälte sagen, wir haben in der und der Transaktion die und die Freiheitsgrade bekommen und das Unternehmen braucht das im Zweifel gar nicht. Und dann sagt die Bank teilweise auch zu Recht, warum sollen wir euch das jetzt geben? Das bringt doch keinem was. Ihr braucht es nicht. Und da sind wir teilweise auch unsere Rolle zu moderieren, dann auch festzulegen mit dem CFO zusammen, was sind jetzt die wesentlichen Punkte, die wir brauchen. Da sollte der Fokus drauf sein, dass man die durchkriegt, weil was nützen einem die drei anderen Punkte, wenn man einen wesentlichen Punkt dann aufgeben muss?
Kostet Flexibilität Marge? Sprich, muss ich als CFO, wenn ich viel Flexibilität bekommen will, höhere Margen in Kauf nehmen?
Nicht unbedingt. Also die Marge wird ja durch die Bank über das Rating-Tool festgelegt und über das Rating. Klar hat Flexibilität auch einen Einfluss auf das Rating-Ergebnis, aber nicht in dem Umfang, dass es irgendwie die Marge signifikant nach oben oder unten bewegen würde.
Bernhard, du arbeitest ja oft auch für Banken, das ist gerade angedeutet. Welche Sonderwünsche bringen die denn aktuell gerne mal mit an den Tisch in Konsortialverhandlungen? Gibt es irgendwas, was denen im Moment gerade besonders wichtig ist? Oder spielen die eigentlich durch den Zyklus hindurch ihre Standards runter?
Das ist auch wieder branchenabhängig, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn es, ich sag mal, unkritische Branchen sind, sehen wir nichts, was groß abweicht von dem, was wir in den Jahren vorher gesehen haben. Ja. Umgedreht gibt es Branchen, die zurzeit nicht so besonders gut gelitten sind. Und da merkt man schon, dass die Daumenschrauben deutlich anziehen. Ja. Aber das kann man so pauschal tatsächlich nicht beantworten.
Aber ich nehme mit, unterm Strich, mit der guten Vorbereitung und einem klaren Bild, was ich eigentlich brauche, was ich will, haben CFOs im Moment trotz der einen oder anderen Bank, die rausgeht, ein ganz gutes Finanzierungsumfeld, oder?
Definitiv, ja.
Dann würde ich zum Schluss gerne noch ein Fazit von euch bekommen. Und zwar hätte ich gerne noch in a nutshell eure wichtigsten Tipps für CFOs. Ich fange mal mit dir an, Dennis. Was sind denn die 2 bis 3 wichtigsten To-Dos für CFOs aktuell in der Vorbereitung einer neuen Konsortialfinanzierung?
Also erstens das Thema nicht stiefmütterlich behandeln, sondern frühzeitig beginnen. Und frühzeitig heißt idealerweise schon 18 Monate vor im Refi-Datum mit der Vorbereitung beginnen und sich Gedanken machen. Zweites Thema Risiken identifizieren, quantifizieren und herausarbeiten, wie ein Unternehmen mit den Risiken umgeht, Prozesse etablieren. Also das, was ein Unternehmen sowieso machen sollte, auch bankgerecht aufbereiten und vorbereiten. Und drittens sich Gedanken machen, reicht mein Konsortium? Will ich breiter gehen? Habe ich andere Finanzierungsmöglichkeiten? und wie kann ich mich bestmöglich aufstellen.
Und Bernhard, was sind deine 2 bis 3 Tipps, wie man zum optimalen Konsortialkreditvertrag kommt?
Vertrauen ist wichtig, kommunizieren ist in dem Zusammenhang einfach wahnsinnig wichtig. So, und wenn man die beiden Themen beherzigt, kommt man, glaube ich, auch zu einem guten kommerziellen Verständnis über das, was man später in der Dokumentation haben will.
Und wie viel Arbeit man in das Termsheet steckt, das hast du uns vorhin ja schon gut erklärt, wann es Sinn machen kann, viel Arbeit reinzustecken, wann es auch mit weniger.
Ja, absolut. Und fairerweise, das ist immer gut investierte Zeit, weil das, was ich vorher ins Termsheet reinstecke, brauche ich in der Hauptdokumentationsphase nicht mehr diskutieren.
Sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort und ein sehr klares Fazit unseres heutigen Podcasts. Lieber Dennis, lieber Bernhard, bedanke mich ganz herzlich für euren Besuch bei uns im Studio und für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank, Michael.
Vielen Dank.
Und natürlich auch bei euch allen für euer Interesse an unserem Podcast. Das war die neueste Folge von What's Up Corporate Finance mit Bernhard Fiedler und Dennis Glatzel. Habt ein wunderbares Wochenende und bis bald. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com